Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Heute hören Sie eine Botschaft von Norbert Lied. Doch vorher hören Sie die Schriftlesung sowie ein Gemeindelied. Möge der Herr Sie ganz reichlich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Norbert Lied wird sprechen über der Kampf, der nicht endet. Dazu sind wir gerufen und berufen und stehen jetzt auf und hören Gottes Wort im zweiten Buch Mose, Kapitel 17, Abvers 8. Ich lese nach der Neuen Elberfelder Bibel, da heißt es hier als Überschrift der Kampf gegen Amalek. Danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Und Mose sagte zu Josua: Wähle uns Männer aus und ziehe aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stabe Gottes in meiner Hand. Da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose und Aaron und Hur, die stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf und dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua, er besiegte den Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Danach sprach der Herr zu Mose: Schreib dies zum Gedächtnis in ein Buch und lege es in die Ohren Josuas, dass ich die Erinnerung an Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Und Mose baute einen Altar, gab ihm den Namen: Der Herr ist mein Feldzeichen, indem er dann auch sagte: Fürwahr, die Hand ist am Throne Jahs. Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Und ich füge noch hinzu: Aber der Sieg kommt vom Herrn allein. Amen.
Thank you. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, liebe Geschwister und Freunde. Heute Morgen lautet das Thema Der Kampf, der nicht endet. Und ich bin dankbar, dass Manfred die Worte aus der Elberfelder Bibel schon gelesen hat, aus 2. Mose Kapitel 17, Vers 8 bis 16. Ja, was meinen Sie, wenn Sie so im Alltagsleben stehen und tagtäglich dem Herrn Jesus Christus folgen wollen? Was ist das, der Kampf in uns, der nicht enden will? Bis wir dann bei Jesus sind, dann hört er auf. Aber solange wir auf dieser Erde sind, ich denke, Sie gehen da mit mir eins, ich kenne mich sehr gut und immer noch viel zu wenig, aber ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch hier in Norbert Lied, wohnt nichts Gutes, aber auch gar nichts. Der Kampf in uns, der nicht endet, ist der Kampf gegen das Fleisch. Ja? Diesen Kampf haben Sie doch auch, oder nicht? Und ich finde, es gibt im Alten Testament ein sehr deutliches Bild für den Kampf des Christen gegen das Fleisch. Und das ist der Kampf Israels gegen Amalek. Amalek ist ein typisches alttestamentliches Beispiel für das Fleisch eines wiedergeborenen Christen. Wir lesen ja auch, in 2. Mose 17 heißt es immer wieder, zum Beispiel in Vers 8 heißt es, dann danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Das war, nachdem Israel gerade die Erlösung erreicht hatte und aus der Knechtschaft Ägyptens errettet war. Der erste Feind, der sich Israel entgegenstellte und sich ihnen immer wieder ins Weg stellte und gegen Israel kämpfte, immer und immer und immer wieder, das war Amalek. Wir lesen dann auch nochmal in Vers 9. Und Mose sagte zu Josua: Wähle uns Männer aus und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Wir lesen in Vers 10. Da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Es heißt dann, in Vers 13, und Josua besiegte Amalek in diesem Kampf und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Und ich bin so beeindruckt gewesen, wissen Sie wovon? Dass nachdem Josua gekämpft hatte und diese drei Männer Gottes auf dem Berg Gebetsgemeinschaft hatten, Mose, Aaron und Hur, und nachdem dann der Josua Sieg hatte über Amalek, dann tut der Mose, er tut etwas Wunderbares. Es heißt in Vers 15, und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen, der Herr ist mein Feldzeichen. Ich glaube, mit diesem Altar, im Blick auf den Sieg, den er jetzt über Amalek hatte, will er sich gerade an das Wesentliche erinnern und nicht nur sich selbst, sondern das ganze Volk Israel, nämlich Golgatha, der Hügel, der Altar, Golgatha und das Feldzeichen, das Panier, sagt Luther, das ist das Kreuz. Im täglichen Kampf gegen das Fleisch muss immer wieder der Altar aufgerichtet sein. Wir dürfen nie den Blick für Golgatha verlieren. Wir dürfen nie den Blick für das Kreuz verlieren. Darin haben wir den Sieg über das Fleisch. In der Erinnerung daran, im täglichen Wirken, mit dem Kreuz von Golgatha. Dass Amalek ein Bild ist für den Kampf des Christen gegen das Fleisch, kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass es einerseits über Amalek heißt, dass er besiegt ist. Der Herr sagt in Vers 14, jetzt mal nach der Lutherbibel, denn ich will den Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man sein nicht mehr gedenke. Das ist ja auch bei uns eine Tatsache. Durch das Kreuz von Golgatha, das Fleisch in uns ist besiegt. Und wir sollen uns für tot halten, dem Fleisch. Wir sollen nicht mehr dran denken. Ja, es soll total ausgerottet sein. Aber andererseits heißt es über denselben Amalek, wo jetzt noch gesagt wird, er ist besiegt, heißt es in Vers 16, Krieg hat der Herr mit Amalek. Von Generation zu Generation. Es ist doch theoretisch, sag ich mal, ein bisschen widersprüchlich, nicht wahr? Auf der einen Seite ist er total besiegt, man soll nicht mehr dran denken. Und auf der anderen Seite sagt der Herr, ich habe Krieg gegen Amalek von Generation zu Generation. Luther sagt, von Kind zu Kindeskindern. Aber das ist genau das, was wir auch erleben. Ist es nicht so? Wir wissen, das Fleisch ist besiegt. Und doch haben wir einen ständigen Kampf, 365 Mal im Jahr, gegen das böse Fleisch. Wer war eigentlich Amalek? Amalek war ein Enkel Esaus. Die Amalekiter waren Todfeinde Israels. Der erste schwere Kampf des Volkes Gottes nach dem rettenden Auszug aus Ägypten war der Kampf gegen Amalek. Josua kämpfte gegen ihn und hatte Sieg. Nachher stellte sich Amalek in der Wüste immer wieder aufs Neue gegen das Volk Israel. Ich lese Ihnen die Bibelstellen nicht, aber steht alles in den ersten 5 Büchern Mose. Als das verheißene Land endlich nach 40 Jahren Wüstenwanderung gewonnen wurde, war es wieder Amalek, der sich dem erlösten Volk Israel in den Weg stellte, damit die Verheißungen nicht wahr würden. Amalek wurde zu einer regelrechten Qual für Israel. Das steht in Richter Kapitel 10, Vers 12. In der Elberfelder Bibel heißt es wortwörtlich, sie quälten euch, die Amalekiter. Das ist doch mit unserem Fleisch auch, das quält uns, ne? Oder ihnen nicht? Sie nicht. Saul hatte später seinen Kampf gegen Amalek. Und sie wurden ihm zum Fallstrick, denn er verschonte einige wenige von ihnen gegen den Willen Gottes. Gott hatte gesagt, und das müssen wir eben geistlich verstehen, Gott hatte dem Saul gesagt, du musst die Amalekiter ganz ausrotten. Du darfst niemanden von ihnen leben lassen. Keinen Mann, keinen jungen Mann, keine Frau. Auch die Kinder musst du töten. Du musst all sein Vieh töten, die Schafe, die Rinder, die Kamele, alles musst du umbringen von Amalek. Saul hat es nicht getan. Er hat nur den Amalekiter-König leben lassen und einige wenige Schafe. Die anderen hat er ausgerottet und es wurde ihm zum Fallstrick. Das Wenige, das er leben ließ, wurde ihm zum Fallstrick. So ist es bei uns auch. Gegen das Fleisch gibt es nur einen Sieg. Radikales Vorgehen. Kampf im Glauben an Jesus Christus. David hatte später seinen Kampf gegen Amalek. Er fiel in ihr Land ein und besiegte sie, aber es dauerte gar nicht lange. Da hatte Amalek sich schon wieder erholt und kämpfte seinerseits wieder gegen Israel und fiel in Ziklag ein und es war ein neuer Kampf da. Und David musste wieder ausziehen, um gegen Amalek zu kämpfen. Also Sie sehen, ein Kampf von Generation zu Generation. Kaum war dieser böse Amalek besiegt, schon stand er wieder auf. Was hat Luther gesagt? Das Biest kann schwimmen. Ja? Ich ersäufe ihn, hat Luther gesagt, ich ersäufe ihn, aber das Biest kann schwimmen. Das kommt immer wieder hoch. Das erleben wir. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind, da ist keiner besser als der andere. Jeder hat seine Schwachpunkte in seinem Leben. In Psalm 83, Vers 4 bis 8 zusammenfassend heißt es, dass der Gedanke Amaleks gegen Israel, sie sprachen, kommt und lasst uns sie als Nation vertilgen, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israels. Das will Amalek. Denn sie haben sich beraten mit einmütigem Herzen. Sie haben einen Bund gegen dich geschlossen. Die Zelte Edoms und die Ismaeliter, Moab und die Hagariter, Gebal und Ammon und Amalek, Philistea samt den Bewohnern von Tyrus. Auch Assur hat sich ihnen angeschlossen. Sie sind zu einem Arm geworden, den Söhnen Lots. Kommt, lasst uns sie als Nation vertilgen, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Das ist Amalek. Brutal. Ein Kampf von Generation zu Generation. Und ich glaube, jetzt mal so als kleiner prophetischer Gedanke, ich glaube, der Kampf der Feinde Israels heute gegen Israel hat ja immer noch dasselbe Ziel. Wir wollen sie als Nation auslöschen. Des Namens Israels soll nicht mehr gedacht werden. Das ist immer noch der Geist Amaleks. Glauben Sie das? Es ist immer noch der Geist Amaleks. Denn Gott hat gesagt, ein Kampf von Generation zu Generation, von Kindes zu Kindeskinder. Es geht immer weiter. Es heißt, in einer Umfrage heißt es nach Angaben des palästinensischen Forschungszentrums in Nablus, unterstützt der Großteil der palästinensischen Bevölkerung auch nach dem Frieden den gewalttätigen Kampf gegen die Juden. Selbst aus den Reihen der PLO-orientierten Vaterorganisation sind 57% für gewalttätige Anschläge auf Juden. Von den übrigen Palästinensern, die den Friedensprozess zwischen Israel und der PLO nicht akzeptieren, befürworten mehr als 70% den Kampf gegen die Juden. Ja, es heißt, der Vorsitzende des iranischen Parlaments, Ali Akbar Natek Nuri, nennen wir ihn Amalek, erklärte am 15. November 1994 in Teheran, der Kampf gegen Israel muss so lange gekämpft werden, bis die Zionisten verschwunden sind. Die derzeitigen Friedensverträge schaffen einen falschen Frieden, da sich der falsche Friede an der Jerusalem-Frage entlarven wird. Und PLO-Chef Arafat forderte nach der Verleihung des Friedensnobelpreis am 15. Dezember 1994 in Gaza: Wir werden auf jeden Quadratzentimeter palästinensischen Boden, den wir von den zionistischen Feinden zurückerobert haben, unseren Palästinenserstaat errichten. Doch Jerusalem ist das Hauptziel unseres heiligen Krieges. Merken Sie? Das ist der Geist Amaleks. Kommt und lasst uns sie als Nation vertilgen, dass nicht mehr gedacht werde ihres Namens. Der Geist Amaleks, von Generation zu Generation. Die Bibel sagt nun aber, dass alles, was Israel widerfuhr, das ist uns zur Ermahnung geschrieben, damit wir daraus lernen können für unser persönliches Glaubensleben. Und man sieht sich wahrlich sehr oft im Israel. Wir müssen gar nicht drohend den Finger über Israel halten oder abwertig auf Israel zeigen. Das, was Israel in der Wüste erlebt hat, das haben wir oft auch schon getan, oder nicht? Gemurrt, nicht geglaubt, rebelliert, Siege nicht in Anspruch genommen, verheißenes Land nicht eingenommen, oder? Ist doch auch unsere Geschichte. Und so ist der Kampf Israels gegen Amalek ein Bild für den Kampf des Christen gegen das Fleisch. Es ist ein Kampf in uns, der nicht aufhören will, bis wir bei Jesus sind. Und es gibt keine Verheißung in der Bibel, dass der Kampf gegen das Fleisch aufhört. Es gibt hunderte Verheißungen, dass das Fleisch besiegt ist. Durch das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Wir haben der Stellung nach den totalen Sieg über unser Amalek, über unser Fleisch, wie Israel den Sieg hatte. Aber in der Praxis haben wir unseren täglichen Kampf. So sagt der Herr zu Saul: Ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan hat, wie es sich ihm in den Weg gestellt hat, als Israel aus Ägypten herauszog. Das ist ja genau das, was wir auch erleben. Das Fleisch stellt sich uns in den Weg, ja? Wir haben heute Sieg und wir rühmen uns des Sieges und wir gehen mit Jesus und wir erreichen Glaubenstaten mit ihm und wir freuen uns auch über den Sieg und wir beten noch und wir danken unserem Herrn Jesus Christus für all das, was wir in ihm haben. Und am nächsten Tag stellt sich das Fleisch uns wieder in den Weg. Und wir müssen uns wieder neu auf diesen Kampf einstellen und wir dürfen wieder neu siegen. Und den übernächsten Tag kommt das Fleisch wieder und stellt sich uns in den Weg. Wir müssen ganz nüchtern sein. Das ist nämlich die Gefahr vieler Christen, dass sie meinen, es gäbe überhaupt keinen Kampf mehr. Und wenn sie dann im Kampf stehen, dann meinen sie oft, das seien okkulte Bindungen oder das seien noch Dämonen oder irgendwas. Es kann so sein, aber es muss nicht so sein. Oftmals ist es einfach das Fleisch, unser schlechtes, ich sage jetzt einfach mal, verfluchtes, widerwilliges, böses, gemeines, faules Fleisch. Das ist die Gefahr. Das Fleisch ist uns zur Qual geworden, wie Amalek Israel zur Qual geworden ist. Denken wir nur einmal an Römer Kapitel 7, da sagt der Apostel Paulus, und das schreibt er als Apostel: Das, was ich will, das Gute, das tue ich nicht. Das waren die Anfangsjahre seines Lebens als Christ. Und das, was ich nicht will, sagt er, das tue ich. Ich stehe in einer Qual. Wer wird mich erlösen von meinem Fleisch? Und dann sagt er, ich danke Gott in Christus durch den Heiligen Geist, ja, indem ich mein Leben unter seine Herrschaft stelle. Israel hatte immer Sieg über Amalek, wenn sie ihrem Herrn gehorsam waren. Waren sie aber dem Herrn ungehorsam, dann nahm sofort Amalek Raum ein. Und als ihr Todfeind nahm er sofort Land in Besitz und brachte Israel zur Niederlage. Es heißt in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 14, als Kinder des Gehorsams, also da sehen wir, dass ganz praktische Schritte dazugehören, als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die in euren früheren Unwissenheiten vorhanden waren. Also im Gehorsam habe ich Sieg über Amalek. Wir müssen den Kampf gegen das Fleisch nämlich richtig verstehen, damit wir dann auch entsprechend die Stellung einnehmen können. Es heißt in Hebräer 12,4, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Also auch da wird ganz nüchtern festgestellt, dass wir einen Kampf haben gegen die Sünde. Ein Kampf gegen das Fleisch. Und der Hebräerbriefschreiber geht sogar so weit, dass er sagt, ihr habt in diesem Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. So schlimm kann das werden. Denken wir an all die Märtyrer. Und diesem Kampf wollen wir jetzt einmal nachgehen. Und wenn wir diesem Kampf jetzt nachgehen, im Blick von Israel, Amalek, Christ, Fleisch, dann wollen wir uns vielleicht zuerst einmal der Befreiung Israels hinwenden. Das wollen wir jetzt einmal tun. Das Volk Ägypten, das Land Ägypten im Alten Testament ist ja ein neutestamentliches Bild oder ein Bild fürs Neue Testament für die Welt, nicht wahr? Für die Gefangenschaft eines Menschen in der Welt, unter der Sünde getan, versklavt. So wie Israel damals in Ägypten lebte und versklavt war, geknechtet war. Nicht in der Freiheit leben konnte, nicht in der Befreiung leben konnte. So ist ein Mensch, der in der Sünde lebt, der in dieser Welt lebt ohne Christus, ein geknechteter, versklavter Mensch. Die Bibel sagt, denn wer die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Jetzt möchte ich Sie aber etwas fragen. Als Israel in Ägypten war, waren sie geknechtet und versklavt. Es war schrecklich. Es wurde immer schlimmer. Mit den Jahren immer schlimmer. Als Israel dann aber durch die starke Hand Gottes, durch das Blut des Passahlammes, das geopfert wurde, das war das alttestamentliche Golgatha. Jede Familie musste ein Passahlamm opfern, das Blut floss, das Blut wurde genommen und an die Türschwellen und an die Türpfosten gestrichen. Nicht? Das war das alttestamentliche Golgatha. Jesus, das Lamm Gottes, gestorben. Als Israel durch diese starke Hand Gottes, also durch das Passahlamm und dessen Blut, befreit wurde von der ägyptischen Sklaverei. Frage: Wurden sie da ganz befreit oder nicht? Ja. Nicht? Die wurden doch ganz radikal und konkret, ganz und gar befreit. Konnte der Todesengel auch nur einen von den Israeliten töten, der das Blut des geopferten Lammes für sich und seine Familie in Anspruch genommen hatte? Nein. Es war unmöglich. Jeder Familienvater, das muss ein Bild gewesen sein. Alle, die dem Worte Gottes geglaubt haben durch Mose, die haben das Passahlamm geschlachtet und dann haben sie das Blut genommen in Ysop, nicht wahr? Mit Ysop, alttestamentlicher Pinsel könnte man sagen, reingetunkt und dann an die Türen geschrieben, weil sie glaubten an die Türpfosten und Schwellen, sie glaubten an die Kraft des Blutes, sie glaubten an die Erlösung. Und dann kam der Todesengel. Und er ging an jedes Haus vorbei, wo er das Blut sah. Es heißt, der Herr hat es gesagt in 2. Mose 12, 13, wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. Herrlich. Auch neutestamentlich, sehen Sie mal, wenn hier vielleicht noch ein Mensch sitzt, in dem Moment, wo jemand Jesus aufnimmt und das Blut des Lammes Gottes in deinem Leben wirksam wird, bist du befreit vom Gericht. Ganz radikal erlöst. Sie waren also alle wirklich befreit durch Golgatha. So, weitere Frage. Als Israel dann durch das Rote Meer zog, ist ja auch ein Bild, das Rote Meer ist auch ein Bild für Golgatha und gleichsam auch ein Bild für die Taufe. Ich persönlich halte die Taufe ja nicht für lebensrettend notwendig, aber sie gehört unbedingt zum Gerettetsein. Also wer gerettet ist, sollte sich taufen lassen. Meine feste Überzeugung. Denn in der Taufe bezeugen wir, dass ich mit Christus gestorben bin, dass ich mit ihm begraben bin, dass mein alter Mensch untergegangen ist, ausgelöscht ist und dass ich auferstanden bin zu einer neuen Kreatur. Das ist das Bekenntnis der Taufe. Darum bin ich der Meinung, jeder wiedergeborene Christ sollte sich als Bekenntnis taufen lassen. Und das Rote Meer ist auch ein Bild in dem Zusammenhang für die Errettung eines Menschen. Und jetzt ist er durch das Rote Meer gegangen. Und als Israel durch das Rote Meer zog, Frage, konnte ihnen da auch nur ein einziger Mann von Ägypten folgen und mit rüberkommen in das neue Leben? Auch nur ein Ägypter, versucht haben sie es ja, ne? Aber Luther sagt ja ganz grob, sie ersoffen. Ganz grob, sagt er. Was die Ägypter auch versuchten und ersoffen, heißt er. Nein, es war unmöglich. Das war unmöglich. Das Blut des Lammes und der Durchzug durchs Rote Meer hat bewirkt, dass Israel eine radikale ganze Befreiung erlebte von Ägypten, von der Knechtschaft. Nicht ein Ägypter konnte mit. Nicht ein Ägypter. Blieb alles zurück. Alles total hinter sich gelassen. Sie waren jetzt ganz befreit. Es heißt in Hebräer 11, 29, durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie über trockenes Land, während die Ägypter, als sie es versuchten, verschlungen wurden. Elberfelder, Luther sagt, ersoffen. Erlauben Sie mir noch eine Frage. Eine weitere Frage jetzt auf uns, weil all das, was Israel widerfuhr, ist ja uns zum Beispiel geschrieben. Ist ein Mensch, der sich nach Golgatha gewendet hat und sich bekehrt hat, indem dass er das Blut Jesu für sich und sein Leben in Anspruch genommen hat, ist dieser Mensch ganz und gar gerettet und befreit? Ja oder nein?
Ja.
Ja. Ist er von der Welt, von der Sünde, vom Teufel, von den Dämonen radikal durch das Opfer Jesu befreit oder nicht? Ja, diese Fragen stelle ich gerne, weil ich freue mich so auf die Antwort. Ja, Gott sei Dank, das ist doch das Opfer Jesu. Das vollkommene, vollbrachte Opfer des Sohnes. Meinen Sie, dass da auch nur noch ein Dämon mit rüberkommen könnte in das neue, von Gott geschenkte Leben in Christus? Niemals, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich lese Ihnen Kolosser Kapitel 1, ab Vers 12. Dem Vater danksagend, sagt Paulus, er hat euch fähig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht und uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm habt ihr die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Ich lese es jetzt nicht, aber vergleichen Sie mal 1. Korinther 6, 11. 1. Korinther 6, 11. Errettet aus der Macht der Finsternis, versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Es ist etwas total Neues passiert. Das alte Leben ist vergangen. Wir sind versetzt in ein neues Leben in Jesus Christus. So wie Israel durch das Blut errettet war aus dem alten ägyptischen Leben und nun versetzt in das neue Leben der Freiheit, so auch wir. Und darum sagt die Bibel, und ich lese auch diesen Bibelvers sehr gerne, weil das war damals, nachdem meine Frau und ich, als wir uns bekehren durften, war das mein Taufspruch, 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17, das werde ich natürlich nie vergessen. Darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Halten Sie sich dafür. Das ist eine Sache des Glaubens. So, das war also die Befreiung Israels. Jetzt aber die Ursache des Falls. Ich meine, das ist ja schließlich auch eine Tatsache. Warum aber ist Israel dennoch in der Wüste immer wieder in Sünde gefallen und in Ungehorsam gefallen? Warum hatten sie hier und da immer wieder Niederlagen, wenn sie doch so radikal von Ägypten befreit waren? Woran lag die Ursache? Sie waren doch befreit. Da kam doch kein Ägypter mit. Worin liegt die Ursache, dass Christen, ich und Sie, nach der Errettung, obwohl wir total befreit sind, dass wir immer noch fallen können und hier und da Niederlagen erleiden können? Ich wiederhole, kein Ägypter konnte Israel folgen. Sie ließen alles zurück. Aber etwas nahm Israel mit. Das Fleisch. Das Fleisch. Den Gedanken an Ägypten. Das alte Leben. Ich meine, als sie durchs Rote Meer zogen, bekamen sie keinen neuen Körper. die Israeliten, oder? Bekam keinen neuen Körper, da plötzlich auf einmal mitten im Roten Meer, das hatte sich geteilt, auf einmal alles neu. Nein. Das Fleisch, in dem sie steckten, diese 3 Millionen Juden oder wie viele es gewesen sind, oder 2 Millionen Juden oder noch mehr, das war dasselbe wie in Ägypten. Das hatte sich nicht verändert. Und so ist das auch bei uns. Wir sind errettet, wir sind befreit, wir haben den Sieg über die Sünde, wir sind erlöst, wir haben Vergebung, aber, aua, ich merk's noch. Oh, ich merk's noch. Das Fleisch ist noch da. Ja? Das Fleisch ist noch da. Liebe Geschwister, unser Fleisch kommt nicht in den Himmel. Das kommt nicht in den Himmel. Das kommt in die Erde. Das Wiedergeborene, der neue Geist in uns, das neue Leben, das Alte ist vergangen, sie ist alles neu geworden, das geht im Moment des Todes sofort zu Jesus Christus. Darum, der Tod für einen Christen ist eine Tür. Er geht in das neue Leben ein. Und wir bekommen dann einen ganz neuen Herrlichkeitsleib. Die Israeliten waren zwar befreit, aber viele von ihnen haben innerlich in ihrem Fleisch nicht mit der Sünde und mit dem alten Leben gebrochen. Und das war die Ursache, dass viele Niederlagen da waren, dass viele von ihnen, die meisten eigentlich, ja fast alle von ihnen in der Wüste starben, dass sie aufsässig wurden, dass sie Mose und ihrem Gott viel Mühe bereiteten. Sie gedachten noch des alten Lebens und hatten, hören Sie gut zu, und hatten zum Teil noch Gefallen daran. Mit Schaudern liest man das und doch weiß man, wie man selber auch sein kann. 4. Mose 11 zum Beispiel ab Vers 4. Und das hergelaufene Volk, das in ihrer Mitte war, gierte voller Begierde. Und auch die Söhne Israels weinten wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen. An die Gurken und an die Melonen und an den Lauch und an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Und nun ist unsere Kehle vertrocknet. Gar nichts ist da. Nur auf das Manna sehen unsere Augen. Das Manna aber war wie Koriandersamen und sein Aussehen wie das Aussehen des Beliumharzes. Nur das Manna. Das Manna aber war wie Koriandersamen. Es kam vom Himmel. Verachtet. Verachtet. Ist das nicht schrecklich? Es heißt auch in 1. Petrus 2,11, Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Lüste, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Muss man ganz praktisch tun. Enthaltet. Das ist ein Kampf. Sehen Sie mal, sie trauerten dem Alten nach, die Israeliten, dem vergänglichen und billigen Zeug. Nichts im Vergleich zu dem, was Gott ihnen gebracht und erwirkt hatte. Es waren solche in der Mitte Israels, die sich in Begierden ergingen, heißt es. Gierten voller Begierde. Und andere mit ansteckten, andere Söhne Gottes mit ansteckten, so dass sie auch weinten. Sie dachten nicht mehr an die ehemalige Gefangenschaft und die Sklaverei in Ägypten, sondern sie dachten nur noch an den Knoblauch und an den Zwiebeln. An die Melonen, die sie in Ägypten hatten. Das ist doch schlimm, nicht wahr? Dieser Rückblick, dass sie dort aber kaum Zeit zum Essen hatten, vor lauter Last der Arbeit, dass sie kein Familienleben hatten, dass sie ausgepeitscht wurden, dass sie geknechtet wurden, dass sie immer tiefer gedrückt wurden, dass sie überhaupt keine Freiheit in Ägypten hatten, daran erinnern sie sich nicht mehr. Und so wurde ihnen die Größe der Erlösung und die Gaben Gottes und die unzähligen Wunder klein. Die hätten sich doch, eigentlich hätten die Israeliten, aber sie ließen sich anstecken von diesem Negativen. Eigentlich hätten die sich anstoßen müssen und hätten sagen müssen, hör mal, bist du eigentlich verrückt? Wie kannst du nur so denken und geschweige denn reden? Wie kannst du nur dich klammern an diesen alten Knoblauch da in Ägypten, nicht wahr? Denkst du nicht mehr daran, dass da die unzähligen Lämmer Gottes geschlachtet worden sind? Denkst du nicht mehr daran, wie wieder Gott das Wunder vollbracht hat, wie er das Rote Meer teilte und wir durchziehen konnten? Denkst du nicht mehr daran, wie wir geknechtet waren, wie wir uns nach Erlösung gesehnt haben, wie wir geschrien haben, Tag und Nacht zu unserem lebendigen Gott, er möge uns erhören. Und zum Schluss hat er gesagt, ich habe euer Schreien erhört und ich habe euch Mose gesandt. Alles vergessen. Alles vergessen. Darum hatte Gott an ihnen, sagt die Bibel, obwohl sie das Blut erfahren hatten und durch das Rote Meer gezogen sind, hatte Gott an den meisten von ihnen kein Wohlgefallen. Und das Schlimmste, das uns passieren kann, das Schlimmste, das mir passieren kann, wenn wir Golgatha vergessen. Israel hatte das Passahlamm vergessen. Liebe Geschwister, es wird immer solche in unserer Mitte geben, die nicht radikal mit dem alten Leben gebrochen haben. Sie lassen alte Begierden aufsteigen und wissen Sie, was sie tun? Sie reißen andere mit. Und das hier gelaufene Volk, das in ihrer Mitte war, gierte voll Begierde und auch die Söhne Israel weinten und sagten und sahen nur noch das Manna, sahen sie als, es hing ihnen zum Hals raus. Und sie sahen das Manna nicht mehr als das, was es wirklich war. Gabe Gottes. Sie richteten ihren Blick auf das Alte und sehen nicht mehr das, was von Gott geschenkt war. Es gibt Christen, es gibt leider Christen, und die Versuchung machen wir sicherlich mehr oder weniger alle auch durch. Es gibt Christen, die sehnen sich nach alten Sünden und sündigen Wegen. Das nennt die Bibel Fleischeslust. Es gibt Christen, die erinnern sich an alte Wege und haben Gefallen dran. Und das ist ganz gefährlich. Ein wiedergeborener Christ fragt nicht mehr nach dem Alten, fragt auch nicht mehr nach dem Guten, was im alten Leben gewesen ist. Es war ja nichts daran auszusetzen. Ich meine, Knoblauch, das war ja nicht schlecht, ne? Oder Zwiebeln und was sie da alles hatten. Aber es war von dem alten Leben, es war dennoch Sünde. Darum sagt Paulus, ich achte alles für Kot, sagt er. Alles lasse ich dahinter, um nur noch Christus zu erreichen. Ein wiedergeborener Christ wird sich nicht nach dem Alten ausstrecken oder daran denken wollen. Er wird die Frage haben, die auch Paulus bei seiner Bekehrung hatte. Die erste Frage des Saulus war, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das wird ein wiedergeborener Christ haben. Und wo wir das nicht haben, da müssen wir uns in Frage stellen, ob wir nicht fleischlich gesinnt sind. Es heißt in Titus 3,3, denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Jetzt heißt es aber in Galater 5,24, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wer nicht radikal und ganz mit dem alten Leben Schluss macht, wer noch an irgendetwas Altem festhält und das mit rübernimmt in das neue Leben, der wird daran vom Teufel weggezogen. Ich erinnere nur an Judas. Judas hatte eine Sache, die er nicht loslassen konnte, und das war das Geld. Und genau das war der Punkt, wo der Teufel ihn wieder gefangen nahm. Saul ist deshalb gefallen und hat die ganze Königswürde verloren. Und Gott sagt, das ist schlimmer als Zauberersünde, weil er im Kampf gegen Amalek nicht radikal nach den Anweisungen Gottes vorging und diesen Mann wirklich total tötete. Darum müssen wir in diesem Kampf stehen, in diesem Kampf des Widerstands. Es muss im guten Sinne heute Widerstandskämpfer geben in unserer Mitte. An keiner Stelle der Bibel wird uns verheißen, dass wir keinen Kampf mehr zu kämpfen hätten. Die Bibel ist im Neuen Testament voll von kämpft den guten Kampf des Glaubens, kämpft gegen die Sünde, kämpft gegen die Begierden, kämpft gegen die Fleischeslust. Das Neue Testament voll. Also das heißt Sieg in Anspruch nehmen. Das ist kein Kampf auf eigenen Kräften. Aber unsere Verantwortung ist gefragt. Unser christliches Leben bleibt in diesem ständigen Kampf gegen die Sünde, gegen die Welt und gegen die Lüste der Welt. Der Unterschied heute besteht natürlich darin, dass wir, als wir noch Sünder waren in der Welt, liefen wir der Sünde nach. Heute sind wir auch noch Sünder, aber gerettet. Wir haben Vergebung und heute laufen wir vor der Sünde weg. So sollte es zumindest sein. Ich lese nochmal Hebräer 12,4. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Oder Galater 5,1. Für die Freiheit hat Christus euch frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Ja, also Kampf. Ihr seid frei, sagt Paulus. Zur Freiheit hat Christus euch berufen. Aber jetzt lasst euch, jetzt geht dagegen an, lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft bringen. Ich erinnere mich, weil das war mir mal ein großes Zeugnis. Ich habe das miterlebt. Das war auf einer Freizeit. Da kam ein Mann, ein Christ mit einer nicht guten Zeitung. Das war für mich so ein wirklich gutes Beispiel, Zeugnis. Da kam ein Christ mit einer nicht guten Illustrierte zu einem anderen Christ, zeigte ihm diese Illustrierte und sagte ihm, schau mal, welch ein Schund und Dreck der Jugend heute angeboten wird. Und dann antwortete dieser andere Christ und wehrte mit der Hand weg, schlug die Zeitung weg und sagte, geh mir weg, das will ich gar nicht erst sehen. Das hat mir unheimlich Eindruck gemacht. Verstehen Sie? Das ist Praxis. Praxis. Nehmen wir einmal das Beispiel des Josef im Alten Testament. Der gefällt uns doch alle gut, nicht wahr? Das ist doch so eine schöne Geschichte, wie der da im Gefängnis hing, aber wie er danach herauskam. Dieser junge Mann in Ägypten floh der Sünde jeden Tag. Er widerstand der Sünde jeden Tag neu, als die Frau des Potiphar ihn verführen wollte. Wir lesen in 1. Mose 39, 10, und es geschah, obwohl sie, die Frau des Potiphar, Tag für Tag auf Josef einredete. Und das war bestimmt eine verführerische Frau. Hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen, mit ihr zusammen zu sein. Tag für Tag. Es heißt, er floh, er lief hinaus, er ließ sogar seine Jacke zurück. Nicht wahr? Aber radikal, ja, radikal hat er sich getrennt von der Sünde, ist weggelaufen. Und das brachte diesen jungen Mann sogar ins Gefängnis. Aber das Gefängnis war ihm lieber, als gegen seinen Gott zu sündigen. Sehen Sie, es ist ein Kampf. Und der Apostel Paulus rät einmal dem jungen Timotheus, der war damals noch sehr jung, und sagt dem Timotheus in 2. Timotheus 2, 22, immer 2, 2, 2, 2, 2. Timotheus 2, 22, die jugendlichen Begierden aber fliehe. Ich habe diese Tage eine Jugendzeitschrift bekommen, die hat mich sehr auch beeindruckt, weil ich habe mir gedacht, das ist eine Jugendzeitschrift für Jugendliche aufgemacht, von Jugendlichen geschrieben. Wissen Sie, was die schreiben? Nobody is perfect. Nichts gegen großherzige Toleranz derer, die auch noch Fehler machen. Gefährlich wird der Spruch, wenn er zur unfrommen Entschuldigung für die Sünde frommer wird. Das hört sich so an. Ich bin ebenso. Wir sind schließlich alle Sünder. Da kann man halt nichts machen. Das darf so aber nicht gehen, schreiben sie sinngemäß. Dazu gehört doch wohl der bewusste Vorsatz, ich will heute nicht sündigen. Keine Kompromisse mit dem Bösen. Ob du diese Entscheidung heute schon getroffen hast? Wir können es uns nicht leisten, im Blick auf die Vergebung munter drauf loszusündigen. Vergebung ist keine Billigware, sondern das teuerste, was es gibt. Die kostete Gott sein Liebstes. Mit allem, was wir uns geleistet haben, dürfen wir aber zu ihm kommen und um Vergebung bitten. Klar, nobody is perfect, aber ich will heute nicht sündigen. Jugendzeitschrift. Vorbildliche. Vorbildliche Haltung, finde ich. Das ist das nämlich. Um der Sünde zu fliehen, müssen wir wissen, gegen wen die Sünde sich richtet. Die Sünde richtet sich, und das ist auch das, woran ich mich gewöhnen möchte in meinem Leben, die Sünde richtet sich in erster Linie immer gegen Gott. Immer gegen ihn. Bedenken wir das. Zuerst gegen Gott, dann erst gegen den Menschen. So sagt Josef, als er dieser Potiphar widerstand, sagt Josef als Argument, wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Obwohl das auch eine Sünde gegen den Mann war, nicht wahr? Gegen Potiphar, ist ja klar. Aber er argumentiert, er sagt, gegen Gott. Als der verlorene Sohn nach Hause kehrt, sagt er, Vater, gegen den Himmel, also gegen Gott und gegen dich habe ich gesündigt. Aber er sagt zuerst, gegen Gott. David bekennt in seinem Schuldbekenntnis, gegen dich allein habe ich gesündigt. Obwohl er auch gegen Uriah gesündigt hat, gegen Bathseba und diesen Mann sogar umgebracht hat. Aber er bekennt: Gott, gegen dich allein habe ich gesündigt. Unser Glaubenskampf gegen Amalek, also gegen das Fleisch, kann in einem Satz zusammengefasst werden. Wenn das Herz sieht, was Gott möchte, muss der Körper bereit sein, sich dafür einzusetzen. Das ist der Kampf. Der Körper muss bereit sein, sich dafür einzusetzen. Ich las das einmal, da wurde Georg Müller, ich glaube, es war voriges Jahrhundert, lebte in England, hatte ein großes Waisenhaus und er war ein Mann des Glaubens. Man sagt, er hätte die Gabe des Glaubens gehabt, er hat unwahrscheinliche Dinge mit Gott erlebt, war auch ein Beter. Und ein junger Mann hat diesen Georg Müller einmal angeschrieben und ihm sein Leid geklagt und ihm gesagt: Herr Müller, bitte beten Sie doch mal für mich, Sie sind doch ein Mann des Glaubens. Ich habe morgens früh immer solche Mühe, aus dem Bett zu kommen und dann stille Zeit zu machen. Also wenn der Mann für mich betet, dann wird das bestimmt erhört. Dann kann ich morgens aufstehen. Und darauf antwortete Müller diesem jungen Mann und sagte, dass wenn er bereit sei, den ersten Fuß morgens beim Klingeln aus dem Bett zu tun, sei er auch gerne bereit, für den anderen Fuß zu beten. Das ist die Praxis. Das ist die Praxis, ja? Also es gehört mehr dazu als nur geistlich, als nur Theorie, als nur in Anführungsstrichen nur Gebet, auch Praxis. Der Glaubenskampf sieht nämlich in der Praxis so aus: Wir hören doch manchmal gerne Dinge, vielleicht Musik, die unserem Fleisch gefällt, aber wir wissen, sie schadet unserem Geist. Was tun wir denn? Wir wissen, dass wir manchmal Wege gehen können, die vielleicht unserem Fleisch gefallen, aber unserer Seele schaden. Wie entscheiden wir uns? Das Gleiche ist mit dem Lesen der Literatur oder im Aussuchen von Illustrierten. Dinge ansehen oder Dinge haben wollen. Wie entscheiden wir uns? Der Teufel will uns immer da packen, wo wir unsere Schwachstellen haben. Und jeder hat seine Schwachstelle an einem anderen Punkt. Spurgeon sagte einmal: Der Teufel segelt mit dem Wind und treibt uns in die Richtung, zu der wir selbst und der Schwachheit unserer Natur willen geneigt sind. Genau dahin treibt uns der Teufel. Haben Sie es verstanden? Da haben wir vielleicht ein zartes Gewissen, dann treibt uns der Teufel zur Ängstlichkeit und zur übertriebenen Genauigkeit. Andere haben ein weites Gewissen, da besteht die Gefahr der fleischlichen Freiheit. Sind wir mutig, versucht uns der Teufel zur Vermessenheit. Sind wir selbstständig, versucht er uns zum Hochmut. Sind wir schüchtern und misstrauisch, treibt er uns vielleicht in die Verzweiflung oder Depression. Sind wir biegsamer Natur, versucht er uns zur Unbeständigkeit. Sind wir von Natur aus stur, will er aus uns Rebellen machen. Immer das, was uns schon liegt. Der Teufel packt uns immer da, wo wir nachlässig werden, wo wir nicht mehr wachen. Ich möchte nur mal daran erinnern, das ist auch Praxis, Praxis. Und das ist ja das, was wir auch brauchen, liebe Geschwister. Ich möchte nur mal daran erinnern, Sie wissen alle um die schwere Sünde des Davids, als er in Sünde fiel mit Bathseba, ja, und diese katastrophalen Folgen. Aber wissen Sie überhaupt, wie das zu dieser Sünde gekommen ist? Haben Sie sich darüber mal Gedanken gemacht? Da staunen wir. Und da sehen wir eben Praxis. Es heißt, ich lese das jetzt nicht mehr, David hat aufgehört zu kämpfen. Er fing an, zu Hause zu bleiben. Er war früher mit seinem Volk unterwegs und an der Front, hatte gekämpft und hatte Sieg. Dann heißt es: Und als es geschah, die Wiederkehr des Jahres, zur Zeit, wenn die Könige ausziehen und es war Krieg, da heißt es in Vers 1, David aber blieb in Jerusalem. Damit fing es an. Er zog nicht mehr aus zum Kampf. Zweitens, er fing an, es ist zum Lachen, aber er fing an, lange zu schlafen. Und es geschah, Vers 2a, und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand. Der hat sich ausgeruht auf seine Lorbeeren. Nickerchen gemacht zwischendurch mal, ne? Was gegessen, getrunken, hingelegt, geschlafen. Ja, das war die Praxis. In Sprüche heißt es: Bis wann, du Fauler, willst du noch liegen? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Hände falten, um auszuruhen. Liebe den Schlaf nicht. Es heißt weiter, David fing an, Langeweile zu haben und sich der Langeweile zu ergeben. Er fing an, die Hände zu falten, aber nicht zum Gebet, sondern, wie in Sprüche erwähnt, sich die Langeweile zu vertreiben. Es heißt dann in Vers 2b, und er erging sich auf dem Dach des Königshauses. Es ging da einfach so rum. Ja, Langeweile gehabt. Den Tag verdöst. Und dadurch fing er an, auf andere Dinge zu sehen und gab der Augenlust Raum. Wir lesen dann in Vers 2 am Ende, da sah er auf dem Dach eine Frau sich baden, die Frau aber war von sehr schönem Aussehen und David sandte hin und so weiter. So fing das an. Das ist die Praxis. Ich habe hier noch einiges, aber vielleicht sage ich nur noch das. Wir sollten uns entscheiden, was wir wollen. Denn es sind zusammengefasst drei Dinge im Kampf gegen dem Fleisch notwendig, wenn wir Sieg haben wollen. Erstens, sich unter die Herrschaft des Heiligen Geistes stellen. Das heißt, dass ich mich wieder klar orientiere. Will ich dem Herrn Jesus folgen oder will ich ihm nicht folgen? Das ist das Erste. Damit fängt es an. Jesus sagt, wer mir folgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Zweitens ist es wichtig, dass ich im Herzen ganz mit der Welt breche. Nicht wie Saul noch einiges am Leben lasse. Ganz radikal breche. Und drittens und letztens ist es wichtig, dass ich sage, heute, nicht morgen. Da ist nämlich ein junger Mann, nennen wir ihn Ingo, der wird eines Sonntags sehr in der Botschaft vom Wort Gottes gepackt. Und er merkt, das gilt jetzt mir ganz persönlich, es darf nicht so weitergehen, ich darf auch nicht so weiterleben, ich entscheide mich jetzt für Jesus, ich will sogar Missionar werden, ein guter Familienvater, und er nimmt sich das so fest vor und er will auch sein Leben ändern lassen durch Gott, und dann schreibt er sich sogar einen Zettel und er heftet diesen Zettel an seine Wand, da steht drauf, ab morgen soll mein Leben anders beginnen. Das ist sicherlich gut, was er sich vorgenommen hat, aber der entscheidende Denkfehler war, er hätte schreiben sollen ab heute. Deshalb, wenn der Heilige Geist spricht, heute, so ihr meine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Das gehört alles zum täglichen Glaubenskampf. Der Herr segne Sie. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema »Der Kampf, der nicht endet«. Wir hoffen, dass Sie innerlich angesprochen wurden und es Ihnen eine geistliche Hilfe ist. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!